Ja, einen schönen guten Morgen. Nicht alle habe ich begrüßt. Das tue ich hiermit. Einer der Texte, die in der Losung stehen für diesen Sonntag, wir haben Passionszeit, steht im Epheserbrief, Kapitel 5, 1 bis 8. Ich habe euch heute die Bibel heute mitgebracht. Ein anderer Text mal. Leichter verständlich. Seid Gottes Nachahmer ist mein Thema. Werdet Nachahmer Gottes, heißt es hier. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch der Christus hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Von sexueller Unmoral, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt, also Götzendiener sind, einen Anteil am Erbe in dem Reich erhält, wo Christus und Gott regiert. Lasst euch von niemand einreden, dass alles sei harmlos. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts mit ihnen zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Soweit der Text. Hier geht es um Christsein und um Jesus Nachfolge. Und es ist wichtig, wem wir nachfolgen und woran wir uns im neuen Leben orientieren. Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Und wir sollen seinen Fußspuren nachfolgen. Im ersten Petrusbrief finden wir den schönen Satz, im zweiten Kapitel, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wir werden also aufgefordert, Nachahmer Gottes, Nachahmer Jesu Christi zu sein. Und es geht um ganz praktische Jesus-Nachfolge. Im Text werden dazu ganz entscheidende Weichen gestellt. Im ersten Vers hören wir, werdet Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das ist der erste Gedanke. Als Gottes geliebte Kinder werden wir aufgefordert, ihm nachzuahmen. Der Wortlaut ist hier sehr wichtig. Es heißt nicht, erweist euch als liebe Kinder. Ich glaube, wir sind alle mal Kinder gewesen und wir wissen, dass das mit dem Liebsein so eine Sache ist. Kinder sind ganz unterschiedlich, auch unterschiedlich drauf, mal mehr und mal weniger lieb. Ich glaube, das ist sogar bei Erwachsenen noch so. Doch gute Eltern lieben ihre Kinder nicht, weil sie alles richtig machen. Sie lieben sie, weil sie ihre Kinder sind. Und genau so ist das bei unserem Gott. Und deshalb wird hier gleich zu Beginn uns zugesichert, ihr seid geliebte Kinder eures Gottes. Wir sind es, weil wir Vergebung empfangen haben und durch eine persönliche Lebensübergabe in Gottes Familie hineingeboren wurden. Man spricht auch von Wiedergeboren. Das ist wunderbar. Ein geliebtes Kind Gottes bin ich selbst dann, wenn ich versage. Ich darf immer zu Gott kommen und ich kann sicher sein, er stößt mich nicht zurück, wenn ich ihn um seine Vergebung bitte. Er freut sich, wenn ich mich korrigieren lasse, wenn ich darauf eingehe, auf die Impulse, die er durch seinen Geist oder sein Wort oder eine Predigt oder sonst irgendwie mich korrigiert. Wenn ich darauf eingehe, wenn ich das nicht nur höre, so hier rein, da raus, sondern wenn es ein bisschen tiefer fällt. Diese 30 Zentimeter vom Ohr bis zum Herzen, das ist eine wichtige Strecke und die längste der Welt, weil bei vielen kommt es nicht an. Ohne dieses Wissen um Gottes Liebe klingt die Aufforderung, Gott nachzuahmen, als wenn er sagen wollte, nun streng dich aber endlich an. Doch all unsere eigene Anstrengung kann uns die Kraft zur Nachfolge nicht geben. Die Kraft dazu liegt in eben diesem Geliebtsein von Gott und Jesus und in der Lebensgemeinschaft mit ihm, dass wir Kontakt mit ihm haben. Immer wieder, dass wir mit ihm leben. Weil Gott mich liebt und mein Leben bereichert hat, darum möchte ich seinen Willen tun, darum möchte ich seiner Gesinnung folgen. Und ich bin nicht auf mich selbst gestellt, sondern die Erlösung Jesu hat mich zu diesem neuen Sein befreit. Und durch den Heiligen Geist, den er mir geschenkt hat, und dir auch, wird in mir, dem Schwachen, er mächtig. So steht es im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Und Vers 2 hier in unserem Text heißt es, und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch der Christus hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Hier wird deutlich, wir folgen nicht irgendeinem Glaubenshelden nach, sondern Jesus selbst. Er ist das entscheidende Vorbild für unsere Nachfolge. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Zwar können auch Menschen durch ihr Leben für uns ein Ansporn sein, aber letztlich folgen wir vor allem unserem Herrn, Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, denn selbst Leiter im Volk Gottes sind noch Werdende. Ich gehöre auch dazu. Unser Leben als Gläubige sollte deshalb immer auf Jesus hinweisen. Er ist der gute Hirte, er ist das Vorbild. Und gerade die Evangelien, lies sie mal wieder ganz durch, kannst du ja ein paar Wochen Zeit nehmen. Sie zeigen uns sein Leben, sie zeigen uns seine Liebe. Sie zeigen, wie er Kranke geheilt, wie er hineingesprochen hat in ihre Misere. Und er spricht auch heute noch in dein Leben hinein. Und wenn du mal gar nichts hörst und nachts aufwachst, dann kannst du gerne mal auf deine Knie gehen. Das ist dann so schön still und dann hört man besser. Manchmal ist es ein Wort aus der Bibel. Manchmal ist es so ein ganz einfacher Satz. Aber er spricht in dein Herz. Wenn wir bei jemandem diese Ausrichtung erkennen, dann dürfen wir uns gerne an ihm ein Stück weit orientieren. Auf diese Weise geraten wir dann nicht in ungesunde Menschenabhängigkeit, sondern in eine lebendige Jesusverbindung. Die Jesusverbindung führt uns aber auch immer wieder zurück zum Bruder und zur Schwester. Wir sind nicht isoliert Einzelkämpfer, sondern zurück zu unseren Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Und durch diese Gemeinschaft mit ihnen können wir uns gegenseitig bereichern und dienen. Und das in Liebe, so wird es hier deutlich. Eine wichtige Übung in der Jesus-Nachfolge ist vor allem die Liebe. Und wir können lieben, weil wir zuerst von Christus geliebt wurden und werden. Das ist nicht eine Vergangenheit, das ist direkt heute und jetzt Gegenwart. Und morgen wird es auch Gegenwart sein. Diese Liebe, die darf uns anstecken, die ist nicht irgendwann alle. Sie übersteigt bei weitem das, was menschliche Freundlichkeit je hervorbringen könnte. Und so sind wir darauf angewiesen, dass unser Herr Jesus Christus immer wieder diese Liebe bei uns nachfüllt. Wir sind sonst bald leer. Es ist gut, wenn wir uns das eingestehen, dass wir diese Nachfüllung nötig haben. Manchmal kommst du dir wie so mit einem leeren Auto, das kein Benzin mehr hat, vor. Bitte? Okay. Ja, oft muss ich mich dann entscheiden. Ich muss mich entscheiden, ja, Herr, hier hast du mein leeres Herz. Füll es wieder neu mit deiner Liebe, mit deiner Freude. Nimm die Traurigkeit weg, du kannst auch was abladen. Manchmal muss nämlich etwas weggeräumt werden bei uns. Schuld oder Vorbehalte, die wir an der Nacht getragen haben oder uns auch selber. Manche mögen sich selber nicht leiden. Das ist schon ganz schön schlimm. Wenn du dich selber nicht magst, dann kannst du auch schwer die Liebe annehmen, die der Herr für dich hat. Oft muss ich einfach entscheiden, ich will jetzt dieser Person vergeben und ich will sie annehmen. Und manchmal bin ich das selber. Ich will mir das nicht mehr vorhalten. Ich will es jetzt abgeben an den Herrn, der damit viel besser fertig wird. Das fällt alles viel leichter, wenn wir daran denken, wie oft uns, also bei anderen fällt es uns leichter, wenn wir daran denken, wie oft Gott uns schon vergeben hat und immer noch vergibt. Ihr wisst von jenem Knecht, dem ein anderer eine kleine Summe schuldete. Und ihm war so viel vergeben worden. Und um so ein paar Groschen hat er den anderen ausgepresst. So sollen wir nicht sein. Und so darf ich den Herrn immer wieder bitten, mir neue Liebe zu der Person zu geben, die mir vielleicht etwas schwerfällt, Schwierigkeiten macht. Und ich darf bitten, dass er meine Verletzungen heilt. Das kann schmerzlich sein. Jesus hat es auch Schmerzen gekostet, denn er hat sein Leben für uns gegeben. viele Schmerzen, viel Geduld, viel Überwindung, unsere Sünden auf sich zu nehmen, hat es ihn gekostet. Aber seine Liebe zu uns und sein Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters besiegte alle Todesangst und allen Ekel vor dem Schmutz der Sünde. Wir können kaum ermessen, wie viel Hingabe und Überwindung es ihn, Jesus, den einzig Reinen, gekostet hat, das alles auf sich zu nehmen. Es war nicht nur ein Kübel Mist, sondern der Mist der ganzen Welt. Deiner und meiner war auch dabei. Manchmal ist es schwer für uns, dass wir uns vom Schuldigen nicht abwenden. Gott muss unsere Herzen verändern, damit Liebe, Vergebung und Annahme in unserem Herzen Raum greifen können. Unser Leben und unsere Gemeinden werden anziehender, wenn davon eine gewisse göttliche Nestwärme ausgeht. Dann wird Gemeinde zu einem Zufluchtsort und zu einem Zuhause für Gottes geliebte Kinder. Möge der Herr uns solche Offenheit füreinander schenken. Er kann Verkrustungen aufbrechen, da wo wir in Ängste, Vorbehalte, Ablehnung uns hineingeflüchtet haben. Manchmal sind das so Verstecke. Wir schieben den Vorbehalt vor, um dem anderen aus dem Weg zu gehen oder so. Nur als Beispiel. Die völlige Liebe steht in Johannes 4, im ersten Johannesbrief 4, 18, treibt die Furcht aus. Menschen werden an unserer Nachfolge sehen, wenn sie sich am Wesen Christi orientiert, werden sie Gott erkennen. Werden sie ein bisschen was ablesen können, dass es einen lebendigen Gott, einen liebenden Vater im Himmel gibt und ihn dafür preisen. Da stand im Text etwas vom Duft für Gott. Dieser gute Duft für Gott, der dann aufsteigt durch die Liebe, die du lebst, das ist ein solcher Duft, den erreicht kein Parfüm der Welt. Wenn seine Kinder sich darauf einlassen, Gottes Liebe weiterzugeben. Und solche Opfer der Liebe haben das Wohlgefallen Gottes. Und das gilt vor allen Dingen auch für jenes Opfer, das sein eigener Sohn am Kreuz von Golgatha zu deiner und meiner Erlösung gebracht hat. Wie sieht es aus, wenn wir uns am Wesen Christi orientieren? Gottes Liebe ist eine sanfte, aber sehr wirksame Macht. Sie lässt uns nicht, wie wir sind, sondern sie verändert uns Stück um Stück. Wir sind alle noch nicht fertig. Da ist noch eine Menge zu tun, zu verändern. Das umfasst nämlich alle Lebensbereiche, die wir für Gott öffnen. Und wir sind manchmal so schwerfällig. Wir öffnen manchmal ganz langsam die Rumpelkammer, die noch nicht aufgeräumt ist. So ein Versteckspiel. Diese Tür halten wir gerne zu. Meistens beginnt Gott bei den Dingen, die in unserem Leben den größten Schaden ausmachen. Es wird nicht alles, was hier gestanden hat im Text, auf uns zutreffen, was da zur Sprache kommt. Aber der Heilige Geist möchte auf die eine oder andere Art und Weise in unser Leben hineinleuchten. Vers 3. Von sexueller Unmoral, jedoch von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht Komische Mischung, ne? Soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Mancher fragt sich vielleicht bei dieser Aufzählung Paulus, schreibst du nicht an Gläubige in der Gemeinde? Aber ehe wir das alles so schnell abhaken, denken wir einmal darüber nach, dass schon im Neuen Testament erwähnt wird, dass es solche Fälle in Korinth gab. Und auch in unserer Gesellschaft werden sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe oft als Seitensprung verharmlost. Eine Flutwelle von Unreinheit kommt über uns in den Medien oder aus den Medien, wenn wir es zulassen. Das Widergöttliche versucht, mit solchen Verfehlungen auch in die Gemeinde Jesu einzudringen. Das, was Gott bewusst in den Schutzraum der Ehe hineingestellt hat, wird dadurch oft entstellt und in den Schmutz gezogen. Dabei geht es nicht nur um Taten, sondern auch um unanständige Witzeleien und eine verunreinigte Gedankenwelt. So lesen wir in Vers 4 auch Unanständigkeit, dummes Gespätz, derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Man muss nicht allen Mist, den man hört, weitersagen. Paulus sagt hier sehr deutlich, dass alles passt nicht zu Gläubigen. Es passt nicht zum neuen Leben. Wir sollen uns also ganz entschieden von solchem Verhalten fernhalten und nicht im Zeitgeiststrom mitschwimmen. Vers 5. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt, also Götzendiener sind, einen Anteil am Erbe in dem Reich erhält, wo Christus und Gott regiert. Wir haben Passionszeit. Und es ist wichtig, dass wir dem Geist Gottes erlauben, in unser Leben hineinzuleuchten. Die Aussage ist sehr eindeutig. Solches Verhalten trennt vom Reich Gottes, wenn es nicht unter Vergebung gebracht wird. Gott sei Dank, wir können unser Leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle von Jesus reinigen lassen, wenn sie verunreinigt wurden. Wir können ihm auch schlechte Taten bringen. Er hat das alles am Kreuz erledigt. Aber wir müssen es ihm geben. Keiner muss länger mit all dem Schmutz in seinen Gedanken oder seiner Seele weiterleben. Jesus vergibt Schuld, wenn Menschen bekennen und umkehren. Er verändert Gedanken, Einstellungen, Verhaltensweisen, korrigiert und heilt sie, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir sie ihm überlassen. Geben wir doch Jesus nicht nur das Wohnzimmer unseres Herzens, sondern auch die Rumpelkammer, den Abstellraum, da wo wir vielleicht ein bisschen was reingeschoben haben. Er möchte die Kontrolle über unser ganzes Leben. Die Dunkelheit soll überall Licht werden. Du musst die Fenster und die Türen aufmachen. Das bedeutet nicht, dass es in unserem Leben dann keine Anfechtung mehr geben wird. Aber Jesus hilft uns, mit all diesen Gefühlen und Gedanken dann richtig umzugehen und auch mit den Dingen. Vielleicht ist uns aufgefallen, dass in diesem Zusammenhang nicht nur sexuelle Verfehlungen, sondern auch die Habsucht genannt wird. Wie kann man Habsucht eigentlich erkennen? ist auf jeden Fall keine Angelegenheit, die nur Betuchte angeht, Reiche. So eine Habsucht ist eine Lebenseinstellung. Kann ich auch als ganz armer Bettler haben. Wenn ich mir mein Leben bestimmen lasse vom Haben wollen und haben müssen, das zieht dann ein entsprechendes Wesen nach sich. Die Bibel warnt vor dieser Falle. In Psalm 62, 11 steht, fällt dir Reichtum zu, dann schmeiß es weg. Nein, steht da nicht. Dann verschenk alles, steht da auch nicht. Dann hänge dein Herz nicht dran. Du kannst damit Gutes tun, auch dir selber, ist nicht verboten. Aber häng dein Herz nicht dran. Solche falsche Herzenseinstellung zieht dann ein entsprechendes egoistisch-egozentrisches Leben nach sich. Es macht ich-bezogen, hartherzig, abhängig von Geld, Besitz, Ansehen, Erfolg, Mode oder was weiß ich. Die Liste ist ganz schön lang. Man könnte da noch mehr finden. In unserem Text wird Habsucht deshalb auch als Götzendienst bezeichnet. Wisst ihr warum? Sie zieht unser Herz von Gott weg zu anderen Dingen hin. Und alles, was dich von Gott wegzieht, kann ein Götze werden, wenn du das zulässt. Unser Wert hängt eben nicht an unserem Besitz, an unserem Einkommen, an unserer gesellschaftlichen Stellung, an unseren Fähigkeiten. Viele Menschen in unseren Tagen werden von solchem Denken bestimmt. Und deshalb müssen wir unser Denken, unsere Einstellung, das, was sich da eingenistet hat, erneuern und verändern lassen. Besonders wenn wir feststellen, dass uns diese Dinge ans Herz gewachsen sind und bestimmen wollen. Dabei stellt sich dann die Frage, hat Jesus noch den ersten Platz in deinem Leben? Leitest du deine Entscheidung noch aus seinem Wort und der Zugehörigkeit zu ihm ab? Das sind Fragen, die du selber beantworten musst. Wir wurden in Vers 4a schon auf Zungensünden angesprochen. Unanständiges, albernes Geschwätz, Witzeleien. Und wir wurden gleichzeitig aufgefordert, unsere Zunge positiv zu gebrauchen. Man kann statt schlecht zu reden über andere alles zum Guten wenden. Irgendwas gibt's immer, worüber du Gutes sagen kannst. Und vor allen Dingen, ich kann die Zunge gebrauchen, um Gott zu loben. Wie viele Gebetserhörungen, wie viel Gnade hat er dir doch schon geschenkt? Zum Beispiel heute Morgen, dass du gesund aufgewacht bist oder einigermaßen, sonst wärst du nicht hier. Das ist ein Grund zum Danken. Hast du es schon getan oder hast du dich schon daran gewöhnt, dass das immer alles so klappt? Ich bin immer sehr, sehr dankbar. Ja, diese Liebesbeweise unseres Gottes, die dürfen wir dann auch weitersagen. Und dem Herrn gegenüber nicht das Danken vergessen. Seit ich meine Herz-OP hatte, bin ich im Herzsportverein auch schon, 12 Jahre, 10, weiß gar nicht mehr genau. Und wisst ihr, wenn man dann so das im Ausdauertraining, wir haben Training, wir haben 1,5 Stunden, nicht nur Ausdauertraining, sind auch andere Übungen, aber wenn man dann so in der Runde zu zweit, zu dritt, dann ergibt sich manchmal das Gespräch. Und dann kann man etwas weiter sagen. Die anderen sind auch da und die laufen dann auch nicht weg. Die hören zu. Und wenn denn da einer ausscheidet aus der Runde, weil sein Bein weh tut, dann kannst du kurz mal sagen, Mensch, soll ich mal für dich beten? Ja, die meisten lehnen nicht ab. Das gibt es auch hin und wieder. Es gibt die ganz hartgesottenen, die meinen, sie müssten alles selber regeln. Können sie zwar nicht, aber das müssen sie erstmal selber rausfinden. Kehren wir zurück nochmal zu den Zungensünden. Die können auch bei Christen ein Problem sein. Wie leichtfertig wird manchmal was ausgesprochen. Damit meine ich nicht, dass Christen keinen Humor haben dürfen. Nur, wenn der Witz auf Kosten des anderen geht und wir ihn damit lächerlich machen oder lieblos sind, dann ist da etwas schiefgelaufen. Wisst ihr, das ist Majestätsbeleidigung für Königskinder. Deine Geschwister sind Königskinder, weißt du das? Und wenn du Gottes Majestäten beleidigst, das ist kein Kavaliersdelikt. Und deswegen spricht er auch hier in diesen Versen darüber. Besser, wir sprechen betend mit Gott über Menschen und danken für sie oder denken an sie in Fürbitte, als dass wir uns, klar, du findest immer was, du findest immer ein Haar in der Suppe, wenn du genau hinguckst. Aber du findest auch was Gutes. Und worauf willst du dich konzentrieren? Auf das Schlechte? Auf das, was nicht so gut läuft? Es gibt Fälle, da kannst du vielleicht den anderen auch mal beiseite nehmen und sagen, du, ich sehe das und das. Denk doch mal darüber nach. Du musst das lieb machen. Nicht so von oben herab, als wenn du alles besser weißt, sondern mit einem demütigen, liebenden Herzen. Das hilft uns, gleichzeitig mehr zu beten und weniger über andere negativ reden. Es ist ein gutes Mittel, wenn du betest und Gutes von ihm redest, um deine Zunge in Zaum zu halten. In Vers 6 und 7 wird noch mehr gesagt. Lasst euch von niemandem einreden, dass das alles harmlos sei. Gerade wegen dieser Dinge ziehen die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes auf sich. Habt nichts mit ihnen zu tun. Es gibt so Leute, die immer über andere schlecht reden. Den geh mal lieber aus dem Wege. Du kannst mit ihnen reden und sagen, Mensch, es gibt doch nicht nur das, es gibt doch auch was anderes. Aber sie werden dir meistens nicht zuhören. Und dann geh ihnen lieber aus dem Wege. Oft versucht man in dieser Welt, Sünde mit Worten zu verharmlosen. Wir sollen uns aber nicht anpassen. Manchmal werden auch religiöse, philosophische, weltanschauliche Aussagen als Deckmäntelchen gebraucht. In jener Zeit gab es die Gnosis, eine Geistesströmung, vor der Paulus hier warnt. Die Gnostiker meinten, der Geist des Menschen zähle, der Körper sei völlig unwichtig. Das geht ja noch. Es gibt ja auch Körperüberbetonung, gerade heute oft. Aber sie sagten, der Körper lässt sich nicht zum Guten verändern. Und insofern sei es egal, was der Mensch mit seinem Körper macht. Eine merkwürdige Vorstellung. Körperliche Sünden wurden damit in Bausch und Bogen runtergespielt. Aber wenn du in die Bibel guckst, Gott hat den ganzen Menschen geschaffen. Nach Leib, Seele und Geist. Und die Erlösung gilt für den ganzen Menschen. Christus hat nicht nur mit seinem Geist gelitten und mit seiner Seele, sondern er wurde festgenagelt mit seinem Körper. Und er hat dadurch den menschlichen Leib für immer geheiligt, indem er selbst Mensch wurde und durch das Opfer seines Lebens nach Leib, Seele und Geist dich erlöst hat, und zwar Leib, Seele und Geist. So ist es wichtig, dass wir nicht mehr uns vom alten Wesen, sondern von Gottes Geist bestimmen lassen. Und diese volle Erlösung ist so schön im 1. Thessalonicher Brief ausgedrückt, im 5. Kapitel, Vers 23. Gott selbst, heißt es da, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, da habt ihr's, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Wenn du das aus dir selber schaffen willst, dann wirst du scheitern. Aber die Gnade Gottes kann dich über die Hürden bringen, kann dir helfen. Gnade Gottes kann allerdings auch falsch verstanden werden. Manche Menschen sagen, naja, mir wird sowieso vergeben, also kann ich doch mal. Römer 6, Vers 1 und 2 setzt Paulus dagegen. Das ist Missbrauch der Gnade. Was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben wollen? Oder Römer 6, 15, 16. Heißt das nun, dass wir einfach weiter sündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Ein solches Missverständnis der Gnade erweckt den Eindruck, Menschen dürften ihre Sünden leicht nehmen. Gott vergibt ja. Paulus macht hier deutlich, Gnade ist nicht nur ein göttliches Geschenk, sondern auch eine Chance zu einem neuen Leben. Und dazu fordert uns der 8. Vers auf, lebt nun als Menschen des Lichts. Seid keine Dunkelmänner oder Frauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Lügen und Verdrehungen Satans und der Menschen durchschauen und uns davon fernhalten. Es wird so viel Lüge, so viel, ja, was heute gang und gäbe ist in dieser Welt, uns eingetrichtert. Und da müssen wir uns immer wieder waschen, reinigen. In unserer Zeit sind viele Gedanken aus dem Humanismus in das westliche Denken eingeflossen. Oder fernöstliches Gedankengut begegnet uns immer wieder. Und darin sind viele Gedanken der Selbsterlösung nach dem Motto, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Oder bessere Umstände und Bedingungen schaffen bessere Menschen. Ich habe nichts gegen bessere Umstände, aber bessere Menschen gibt es dadurch nicht. Alle diese leeren Worte führen in die Irre und bringen keine Erlösung. Menschen bleiben unter Gottes Zorn, wenn sie sich nicht demütigen und um Vergebung bitten und die annehmen, sondern auf ihrem Gutsein beharren und nach dem Motto, ich habe ja noch keinen umgebracht und klauen tue ich auch nicht, also ich bin doch Gott, du musst doch zufrieden sein, wenn du all solche Leute hättest wie mich. Nein, früher gehörtet ihr zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht, heißt es. Gnade geht eben nicht ohne die Hilfe Gottes. Und Gnade ist Hilfe Gottes. Und Leben, neues Leben geht nicht ohne diese Hilfe. Wir müssen uns immer wieder den Becher füllen lassen. Mit Liebe. Oder mit Geduld. Kann ja auch ein Problem sein. Der Geduldsfaden ist ein bisschen dünn. Bei euch nicht. Oder vielleicht doch. Bei Autofahrern oft, wenn die Ampel so lange rot ist, dann zuckt schon der Gasfuß ein bisschen. Aber das ist harmlos, es gibt schlimmere Sachen. Wir müssen uns immer wieder reinigen lassen von den Werken der Finsternis. Jesus hat mal was Schönes gesagt. Wer gebadet ist, das heißt, diese Vergebung einmal angenommen hat, der ist ganz rein, aber er muss noch Füße waschen. Die gingen damals ja meistens barfuß oder wenn, dann waren das Sandalen. Und so nach einem Tag in dem Staub da, das ist da ganz schön staubig und Wüsten gibt es auch, die sie durchwandern mussten, wie die Füße dann aussahen oder rochen, das brauche ich euch jetzt nicht beschreiben. Und deswegen sagt Jesus, und das war damals so in den Häusern, vorne beim Eingang war irgendwie eine Waschschüssel. Manchmal war da ein Sklave, der dann die Füße wusch, und manchmal musste man das selber machen. Und die Jünger waren sich manchmal zu schade und dann hat es Jesus einmal gemacht und hat gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, also Füße waschen ist wichtig. Uns qualmen doch die Socken, die hatten sie gar nicht an. Also da, wo wir mit dem Staub der Erde in Berührung kommen, da müssen wir auch abspülen. Und da gibt es das Wasser des Wortes Gottes und da gibt es das Blut Jesu, das ist für die hartnäckigeren Flecken. Da musst du nicht Persil nehmen, das soll ja sehr gut sein, sagt die Werbung immer. Ich könnte jetzt jedes andere Mittel nennen, mache ich aber nicht. Dieses Wasser des Lebens, das Wort Gottes und das Blut Jesu Christi, das reinigt von manchen Sünden, von aller. Es gibt keinen Fleck, der nicht rausgeht damit, aus deinem Herzen, aus deiner Seele, aus deinen Gedanken. Und nur wenn wir dem Heiligen Geist und Gottes Wort immer wieder Raum geben in unserem Leben, werden wir als Kinder des Lichts leben können und auch als solche erkennbar sein und dann Nachahmer Gottes seid Kinder des Lichts. Wie geht das? Lasst euch immer wieder reinigen. Wenn ihr eure Lampe nicht putzt, wird sie auch langsam dunkler. Da kann die Birne noch so gut sein. Es sammelt sich Staub. Und so fordert der Text uns auf, ja, ich mach's jetzt einfach, Füße waschen. Da, wo sich Staub angesammelt hat, Staub dieser Erde, dieser Welt, der nicht zu Gott gehört. Ja, viel Freude beim Ausprobieren, sage ich. Amen.